Du, Daniel?
Ja?
Müssen wir die Folge heute noch aufnehmen?
Sabrina, wir fangen gerade erst an. Das ist die erste Folge. Wir haben gerade mal 2 Uhr mittags.
Oh, schon so spät. Ich habe gleich noch Yoga und danach will ich eigentlich ins Homeoffice wechseln.
Ah ja, das ist ja wieder typisch Gen Z. Darf vielleicht auch noch die 4-Tage-Woche sein?
Ja, wenn du mich jetzt so fragst.
Nein, wir ziehen das jetzt durch, komm. Hi, wir sind eure Hosts Daniel
und Sabrina.
Und das ist Generation Fragezeichen. Der Südkorea-Podcast, in dem wir bekannten Klischees über die Gen Z auf den Grund gehen. Also die Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden.
Generation Fragezeichen. Der Klischee-Check über die Gen Z. Ein Südkorea-Podcast.
Zuerst möchten wir einmal darüber sprechen, wer die Generation Z, auf Englisch auch Gen Z genannt, überhaupt ist. Was man direkt dazu sagen muss, für die Gen Z gibt es eigentlich keine einheitliche Definition. Wir haben uns für den Podcast aber auf diejenigen Menschen geeinigt, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden.
Genau, es geht also um diejenigen, die gerade erwachsen werden, ihren Schulabschluss machen, studieren oder ihre ersten Berufserfahrungen machen.
Also ich bin 1993 geboren, das heißt, nicht nur nach der Definition bin ich gar kein Gen Zler mehr, sondern noch Millennial. Bei dir ist das anders, Sabrina. Du bist so richtig vollwertiges Mitglied der Gen Z. Was würdest du sagen, charakterisiert euch denn so als Generation?
Naja, so auf Anhieb kann ich das jetzt gar nicht so genau sagen, um ehrlich zu sein. Also ich bemerke schon immer wieder, dass wir als Gen Z immer mal wieder mit Zuschreibungen, Klischees oder auch Fragen zu unserem Leben konfrontiert werden. Medial, aber auch von anderen Generationen. Also das, was wir eben zum Beispiel auch im Einspieler gehört haben, ist mir nicht wirklich fremd. So, die Gen Zler wollen nicht mehr arbeiten, sie sind süchtig nach Social Media, sie sind beziehungsunfähig und verweichlicht. Ja, man sagt uns vieles nach und das schwingt auch oft so eine Art Unzufriedenheit oder eine gewisse Erwartungshaltung mit.
Mhm. Aber woher kommt das eigentlich? Und stimmen diese Klischees wirklich? Genau das wollen wir in unserem Podcast jetzt herausfinden.
Genau. Und wichtig war uns dabei, dass wir mit der Gen Z reden und nicht über sie. Deswegen haben wir mit Menschen aus unserem Verbreitungsgebiet vom Bodensee über Schwarzwald bis Hochrhein gesprochen. Mit Gen Zlern, aber auch mit Experten. Und zwar über die Themen, die junge Menschen aus der Region beschäftigen. Außerdem versuchen wir, gemeinsam mit unseren Gästen auch Identitätsfragen wie: Wer sind wir eigentlich? Sind wir anders als andere Generationen und was wollen wir im Leben zu beantworten?
In 7 Folgen werden wir uns mit Klischees über die Generation Z beschäftigen. Jede Folge ist von einer anderen Gruppe an Volontären recherchiert und aufbereitet worden. Sabrina und ich begleiten euch als Moderatoren durch alle der 7 Folgen. Geschrieben haben wir die erste Folge heute tatsächlich selbst, gemeinsam mit unserem Kollegen Sebastian Ritter. Und wir starten mit dem wohl bekanntesten und auch meist diskutierten Klischee, für das es auch eine schöne Catchphrase gibt, nämlich: Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Also nicht nur Sabrina, wie wir am Anfang schon festgestellt haben, sondern wir alle. Das hat zumindest Steffen Kampeter, Chef der Arbeitgeberverbände, im Interview mit Table Media im Februar 2023 gesagt.
Mhm, genau, und die Aussage hat für Aufsehen gesorgt. Eben weil sie für viele gefundenes Fressen war, um sich mal richtig über die Arbeitsmoral von jungen Leuten auszulassen.
Ja, und mitgemacht hat auch Andrea Nahles von der SPD. Sie kritisierte zu hohe Anforderungen und eine angeblich geringere Leistungsbereitschaft bei Gen Z-Arbeitnehmern. Dabei hat sie an die Generation mit den berühmten Worten appelliert: Arbeit ist kein Ponyhof.
Ja, viel wird der Gen Z von Arbeitgebern, Politikern und Wirtschaftsvertretern vorgeworfen. Junge Menschen würden keinen Einsatz mehr zeigen, fordern die 4-Tage-Woche und wollen, wenn überhaupt, nur von zu Hause aus arbeiten. Doch was ist eigentlich da dran und was sagen junge Leute selbst zu den Vorwürfen?
Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in der ersten Folge von Generation Fragezeichen. Faul, fordernd, egoistisch, die Gen Z in der Arbeitswelt.
Ja, die heutige Generation hat echt keinen Bock auf die Arbeit.
Ich glaube, diese Vorurteile gab es schon zu jeglicher Generation, die es so in den letzten 2000 Jahren gab.
Ja, es stimmt schon, dass viele nicht mehr arbeiten wollen.
Ich denke, das ist ein schwieriges Vorurteil.
Ja, das waren Aufnahmen von der Ausbildungsmesse Mars in Konstanz. Dort haben wir uns im Januar umgehört, was die Gen Z zum Vorurteil sagt: Junge Leute seien zu faul zum Arbeiten. Das Ergebnis? Sie selbst sehen die Sache überraschend zwiegespalten.
Ja, dass die Motivation zum Arbeiten eher zurückgeht, kann schon gut sein, ja. Gegen früher auf jeden Fall.
Absolut nicht. Ich finde, man merkt es gerade jetzt, ich mache jetzt mein Abitur und ich merke, wie engagiert eigentlich alle meine Mitschüler und ich selber auch, beziehungsweise unsere ganze Generation mittlerweile ist. Weil jeder möchte einen anständigen Beruf machen und dafür auch wirklich viel tun.
Ja, die wollen viel Geld haben, damit die heutige Generation einfach nur die Mädels beeindrucken wollen einfach nur fetten Benz fahren und wollen halt wenig arbeiten.
Ja, total spannend. Also nicht alle aus der Gen Z sehen sich so, wie sie in den Medien dargestellt werden. Welche Ansprüche haben die Jugendlichen auf der Ausbildungsmesse eigentlich an ihre zukünftigen Arbeitgeber?
Ich würde sagen, dass ich schon relativ hohe Ansprüche an meine Arbeit habe, weil ich das ja letzten Endes mein ganzes Leben lang mache. Und das mich ja auch glücklich machen soll.
Es soll auf jeden Fall Spaß machen natürlich und einfach nicht so stressig.
Mir geht es darum, Geld zu verdienen, damit ich mir was gönnen kann, allgemein kein schwieriges Leben habe und meine Familie auch ernähren kann.
Allein dieses bis 70 Arbeiten finde ich schon ganz schön markant auch. Ja.
Okay, also Spaß, nicht zu viel Stress und kein höheres Rentenalter. Tja, dabei kommt aber eigentlich viel auf die Generation zu. Immerhin ist die Gen Z viel kleiner als vorherige Generationen und müsste eigentlich mehr arbeiten, um das zu kompensieren. Sagen zumindest Wirtschaftsvertreter.
Ja, und das könnte also der Brandherd sein, bei dem die Ursache für solche Aussagen wie von Campeter und Nahles liegt. Das Konfliktpotenzial ist also auf jeden Fall da. Ich fand eine der Aussagen vom Anfang ganz interessant, nämlich, dass es diese Kritik an den Jüngsten doch schon immer gab. Die Person hat gesagt, dass sie es gar nicht so richtig versteht, warum das jetzt wieder so heiß gekocht wird. Also ich bin ja jetzt 30 und einer der jüngsten Millennials. Und wenn ich so zurückdenke, da habe ich im Kern das Gleiche an den Kopf geworfen bekommen, wie die Gen Z jetzt auch, nur halt etwas anders formuliert. Bei uns hieß es dann, wir alle backpacken nach der Schule erstmal ein Jahr durch Australien oder Südamerika. Und dann studieren wir 10 Jahre irgendwas Nutzloses wie Tanzpädagogik oder Gender Studies und liegen dann unseren Eltern auf der Tasche. Das waren natürlich auch alles nur Klischees.
Und wie war das dann bei dir so?
Ja, also total anders. Ich war im Jahr nach dem Abi nämlich nicht auf Weltreise. Ich habe daheim Counter-Strike gezockt und war damit deutlich produktiver. Nein, aber trotzdem sitze ich heute hier mit einem Job, wie alle meine Freunde auch. Irgendwie haben wir es dann doch geschafft, zum Beispiel eben Journalisten zu werden. Ich habe auch ein paar Freunde aus dem alten Schulkreis, die mittlerweile Doktortitel haben. Das zeigt aus meiner Sicht schon ganz gut. Es ist tatsächlich kein neues Thema, aber irgendwie fühlt sich die Debatte heute trotzdem anders an.
Weil es eben nicht nur um Faulheit geht, sondern auch um ein neues Selbstbewusstsein und konkrete Forderungen von jungen Leuten an Arbeitgeber. Sie treten anders auf als Berufseinsteiger aus den letzten Jahrzehnten. An der Debatte zu Gen Z hängt jetzt auch eine Debatte zur Arbeitswelt allgemein und das merkt man, finde ich, auch an den Diskussionen. Da steckt dann mehr dahinter als nur das Thema Faulheit, aber so richtig greifen können das viele Diskussionsrunden noch nicht. Ich finde, das ist oft sehr platt, wie sich die Stimmen immer wieder auf diese eine Sache versteifen und sich dann irgendwie immer wieder im Kreis drehen.
Ja, ebenso platt wie, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Und genau da wollen wir aber heute ansetzen. Erstmal wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was denn die Klischees überhaupt sind, mit denen die Gen Z als Arbeitnehmer so zu kämpfen hat. Angerissen hatten wir ja das Thema Anforderungen schon. Mir und Millennials wird ja gerade von der Gen Z gerne mal nachgesagt, dass wir uns zu einfach vor den Regeln der Arbeitswelt ergeben haben und zu wenig für bessere Bedingungen eingestanden sind. Und ich muss auch von mir sagen, ich wünsche mir schon ganz viele Dinge, aber käme im Moment noch gar nicht so richtig auf die Idee, das krass einzufordern. Also gerade auch in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel, da hat es bei mir jetzt in der Vergangenheit vielleicht mal dazu gereicht zu fragen, wie ist es so mit den Homeoffice-Möglichkeiten? Und auch da kam ich mir schon irgendwie komisch vor und als würde ich da irgendwie eine Linie überschreiten. Aber trotzdem, im Vergleich zu meinen Eltern sehe ich schon deutliche Unterschiede bei mir. Die arbeiten dann ganz gerne auch mal nach Feierabend, auch wenn der Schuh jetzt nicht gerade drückt auf der Arbeit oder an freien Tagen, wo sie noch mal ein paar Sachen wegschaffen. Das ist etwas, das für mich jetzt ohne die Möglichkeit auf Ausgleich ehrlich gesagt nicht so richtig in Frage käme. Sabrina, siehst du bei dir ein paar der Vorurteile über die Gen Z bestätigt?
Also ich bemerke bei mir tatsächlich auch, dass ich andere Anforderungen an den Job stelle als jetzt beispielsweise meine Eltern. Also mir ist es schon sehr wichtig, zum Beispiel, dass mein Job meiner mentalen Gesundheit nicht schadet. Und ich möchte auch auf jeden Fall genug Ausgleich neben der Arbeit haben, also eine gute Work-Life-Balance sozusagen. Und dadurch, dass viele Firmen auch gerade Arbeitnehmer suchen, fühle ich mich auch recht selbstbewusst damit, für meine Ansprüche einzustehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich nicht gerne arbeite oder so. Also ich stecke trotzdem auch viel Zeit und Energie in meinen Job.
Ja, und das ist auch eine ganz gute Überleitung, denn das behauptet auch Anna Mors von sich. Anna ist 22 und studiert Politik, Verwaltung und internationale Beziehungen an der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen am Bodensee. Sie steht kurz vor ihrem Bachelorabschluss und arbeitet parallel zum Studium für den SPD-Bundestagsabgeordneten Armand Zorn aus Frankfurt.
Also ich bin definitiv für meinen Job bereit, viel zu geben. Das tue ich auch gerade. Ich selbst studiere gerade am Bodensee, ich arbeite in Berlin, ich pendel dafür regelmäßig hin und her. Ich investiere sehr viel Geld in die Möglichkeit, dass ich so regelmäßig nach Berlin kommen kann, um dort zu arbeiten, um dort mir ein Netzwerk aufzubauen. Ich würde sagen, ich bin definitiv eine karriereorientierte Person. Ich würde auch von mir behaupten, ich bin eine Person, die ihre Arbeit liebt. Also ich möchte auch beruflich aufsteigen. Also ich möchte irgendwann Führungsverantwortung übernehmen.
Also Anna möchte auf jeden Fall Karriere machen, wie man hört.
Und trotz ihrer großen Ambitionen will sie dem Beruf aber nie die oberste Priorität geben.
Karriere für mich ist nicht Nummer eins, aber ist definitiv Nummer zwei. Also während Nummer eins natürlich einerseits meine eigene Gesundheit, die Gesundheit von Freunden, Familie, aber auch mein eigenes Sozialleben ist, ist Karriere für mich Stellenwert Nummer zwei. Das ist aber eine sehr persönliche Haltung, die daraus resultiert, dass ich das mache, was ich wirklich liebe.
Ja, Sabrina, das mit der eigenen Gesundheit hattest du ja vorhin auch schon erwähnt.
Ja, genau. Und ich kann mich in der Aussage auch ziemlich gut wiederfinden, dass Anna ihre Gesundheit und ihr Privatleben an die erste Stelle setzt. Aber trotzdem klingt sie jetzt auch nicht nach der faulen Generation Z. Wir haben Anna gefragt, was sie zu diesem Vorurteil sagt.
Ich glaube, an jedem Gerücht ist so ein bisschen Funken Wahrheit dran. Also ich möchte den älteren Generationen, sage ich jetzt mal, nicht absprechen, dass dieses Vorurteil sicherlich auf wahren Tatsachen beruht oder auch auf persönlichen Erfahrungen, die zweifelsohne gemacht wurden. Ich finde es aber immer ein bisschen unhöflich, wenn man es auf mich und meine Freunde beispielsweise bezieht. Wir haben alle furchtbar viel Spaß an der Arbeit.
Und trotzdem zieht Anna eben eine klare Grenze zwischen Arbeit und Privatleben. Das, sagt sie, muss auch ihr Arbeitgeber respektieren. Ihre wichtigste Anforderung an einen Job ist daher klar.
Definitiv Work-Life-Balance. Also ich finde es sehr wichtig, dass das Verständnis beim Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin gegeben ist, dass mein eigenes persönliches Wohlergehen, so etwas wie Gesundheit oder ja auch Familie, nicht vor meinem Job stehen kann. Also dass man natürlich versuchen kann, das Ganze in Einklang zu bringen und an manchen Stellen auch gerne den Job vorziehen darf, aber dass ich trotzdem das Gefühl haben muss, dass da ein Verständnis für mein Privatleben gegeben ist.
Work-Life-Balance, das ist ja so einer der wichtigsten Begriffe in dieser ganzen Debatte. Und die Zahlen zeigen, mit ihrer Einstellung ist Anna innerhalb ihrer Generation kein Einzelfall. Die Gen Z ist nicht bereit, ihr Privatleben für den Beruf zu opfern und will da auch größtenteils keine Kompromisse eingehen. Das zeigt die ZenJobs-Studie Gen Z oder Generation All In aus dem Jahr 2021. Die Vereinbarkeit mit dem Privatleben gehört für knapp 70% der befragten Gen Zler zu den wichtigsten drei Anforderungen an den Beruf.
Ja, und da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, denn das ist ja auch für uns beide ein ganz wichtiger Faktor. Neben der Work-Life-Balance sind Anna auch das Gehalt und Homeoffice-Möglichkeiten wichtig. Entscheidend für diese Prioritäten war vor allem die Corona-Pandemie.
Was für mich Corona war ein riesiger Einschlag, sowohl in mein soziales Leben als auch in meine Bildung, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich werde deutlich schlechter auf ein Abitur vorbereitet, als das die Jahrgänge vor mir hatten. Was es mir aber trotzdem gezeigt hat, selbst wenn ich nicht einen starken Einschnitt in meinen Bildungsweg hatte, war, dass ich einen sehr starken Einschnitt in mein Sozialleben hatte.
Puh, ja, das war echt eine komische Zeit. Und so geht es nicht nur Anna. Wir haben da eine Studie gefunden von Martin Neugebauer von der Freien Universität Berlin und die zeigt, dass die Lebenszufriedenheit bei jungen Menschen seit der Pandemie dreimal so stark gesunken ist wie bei der Gesamtbevölkerung. Das sei sogar vergleichbar mit Arbeitslosigkeit oder Menschen, die ihren Ehepartner verloren haben.
Also das klingt ja ehrlich gesagt schon dramatisch. Bei mir habe ich das nicht so festgestellt, muss ich sagen. Klar, die sozialen Einschnitte, die waren auch bei mir groß und das hat sich bis heute auch nicht so ganz erholt. Es gibt einige Leute, mit denen habe ich jetzt auch wirklich seit 4 Jahren keinen persönlichen Kontakt mehr gehabt, sondern echt nur über WhatsApp und so. Gerade alte Schulfreunde, mit denen habe ich mich seitdem wirklich nicht mehr getroffen. Aber so rein inhaltlich bin ich von zu Hause wirklich ganz gut eigentlich durch die letzten Semester an der Uni gekommen. Wie ging es dir in der Zeit?
Ja, also Mich hat in der Pandemie auf jeden Fall das Homeoffice sehr genervt, muss ich sagen. Ich war im zweiten Unisemester, als es so richtig losging, und hatte echt wenig Spaß an den Online-Vorlesungen. Und ich habe dabei auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall irgendwie eine räumliche Trennung von Arbeit und Freizeit brauche. Aber ob die Pandemie noch weiteren Einfluss auf meine Arbeitseinstellung hatte, kann ich gar nicht so genau sagen. Also eben bei der Work-Life-Balance, wie ist das da bei dir?
Also hätte man mich vor Corona gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich da auch schon gesagt, dass mir Work-Life-Balance besonders wichtig ist. Aber was das eigentlich bedeutet, also so konkrete Vorstellungen davon, was ich in dem Sinne dann auch von einem Job erwarte, das hat sich bei mir echt erst mit Corona entwickelt. Zum Beispiel, dass ich nicht eben jeden Abend noch gerade Zeit habe zu essen und dann ins Bett zu fallen. Das hat mir das von zu Hause arbeiten dann schon gezeigt. Also zu sehen, was ich mit der Zeit anfangen kann, die ich zum Beispiel spare, wenn ich eben nicht morgens noch eine Stunde an die Uni oder ins Büro fahren muss und abends den gleichen Weg wieder zurück.
Mhm. Und was hast du dann mit deiner neu gewonnenen Zeit angefangen?
Also ich habe zum Beispiel viel mehr Sport gemacht und das mache ich auch heute noch. Und das will ich eigentlich auch nicht regelmäßig aufgeben müssen, etwa für Überstunden. Klar, manchmal muss man ein bisschen länger bleiben, das gehört auch zum Arbeiten dazu. Aber die Zeit will ich dann schon auch wieder zurück. Für mich war es weniger die räumliche Trennung, wie es jetzt bei dir der Fall war, sondern eher eine klare zeitliche Trennung von Arbeit und Freizeit, die mir wichtig geworden ist.
Da passt auch die Zenjob-Studie 2022 ganz gut. Die hat nämlich versucht, die neuen Prioritäten in der Work-Life-Balance für die Generation Z herauszufinden. Und wie wir beide und Anna wollen auch hier über 3/4 der Befragten den Beruf und das Private klar trennen. Am wichtigsten ist der Gen Z aber eben anscheinend selbstbestimmtes Arbeiten. Denn die meisten wollen sich die Arbeitszeit selbst einteilen und sind dafür aber auch bereit, zum Beispiel im Urlaub erreichbar zu sein.
Ja, die Autoren der Studie beschreiben das so. Was Work ist und was Life ist, wird also neu verhandelt. Wichtig ist, dass die Gen Z es selbst bestimmt und ihren eigenen Arbeitsrhythmus entwickeln darf.
Ich glaube auch, diese Reflexion während der Pandemie hat bei einigen, nicht nur bei der Gen Z, nochmal einiges umgeworfen. Aber die Generation Z ist von dieser Zeit eben noch stärker gezeichnet. Denn es ist ja so, Jugendliche, das sagen Studien, stehen in der Schulzeit besonders unter Druck. Sie stecken mitten in ihrer Identitätsfindung, reifen körperlich und mental und erhalten viel Halt durch Freunde und gute Lehrer. Und die haben sie in der Zeit eben größtenteils nur am Bildschirm gesehen. Für Anna ist der Faktor Work-Life-Balance deswegen seit der Pandemie unverhandelbar.
Und ich merke, dass ich deshalb jetzt ganz anders auf mein Berufsleben blicke. Also, dass ich deshalb auch sage, mir ist so ein Job, der mich erfüllt und der mich glücklich macht, bei dem ich mit Leuten arbeite, mit denen ich gut auskomme, mit denen ich vielleicht sogar auf freundschaftlicher Basis gut kompatibel bin, mir viel wichtiger ist, weil ich merke, wie viel mir diese fehlende Schule an Sozialleben entzogen hat und ich deshalb, ja, mich vielleicht auch so ein bisschen weigere, meinen Job nicht als Teil meines Soziallebens zu sehen, sondern den im besten Fall mit integrieren kann in, ja, einen Alltag, der mich wirklich erfüllt.
Ja, und so ein richtiges Zurück gab es nach Corona ja eigentlich auch nicht. Die Welt ist eine andere geworden, auch durch viele weitere Krisen wie Kriege und Inflation. Die bekommen jetzt die Aufmerksamkeit der Politik. Da gehen die Ressourcen hin, Stichwort 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Für Anna Mors ist das ein wichtiger Grund dafür, dass die Gen Z eben selbst deutlicher für sich und ihre eigenen Bedürfnisse einsteht. Auch vor dem Arbeitgeber, weil es eben sonst niemand tut.
Wir als Gen Z, wir wachsen mit super vielen Krisen parallel zueinander auf. Also Corona-Krise, wir hatten Einbußen bei der Bildung, wir hatten Einbußen bei unserem Sozialleben. Jetzt eine sehr starke Inflation, Krieg in Europa, Rechtsruck in Europa, was ja jetzt auch super aktuell ist. Und ich denke, daher kommen diese Ansprüche, dass man sagt, okay, wir müssen auch für uns selbst hart einstehen und hart verhandeln. Natürlich auch da, ich werde nicht jede Person, nur weil sie in der Gen Z ist, in Schutz nehmen. Da gibt es sicherlich auch welche, die sich falsch verhalten und die sich dem Arbeitgeber auch unfair gegenüber verhalten. Aber ich denke, grundsätzlich für sich einzustehen und eine möglichst gute persönliche Situation rauszuverhandeln, weil solche Aspekte wie Sicherheit im Alter oder Rente auch für uns schon relevante Themen sind, das empfinde ich nicht als falsch.
Also wie man hört, ist das Verhältnis zum Arbeitgeber für Anna keine Einbahnstraße. Sie will leisten, aber erwartet im Gegenzug entsprechende Wertschätzung. Darin sieht sie einen grundlegenden Unterschied zur älteren Generation.
Wenn ein Arbeitgeber mich sehr wertschätzt, wenn ich das Gefühl habe, ich werde einerseits auf der Arbeit gebraucht, aber man sieht auch, was für eine Arbeit ich verrichte, dann werde ich ein höheres Maß an Loyalität diesem Arbeitgeber gegenüber haben. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist es bei mir auch eine persönliche Haltung, dass wenn ich mich nicht wertgeschätzt fühle, teilweise sogar nicht mit Respekt entgegengetreten fühle, dann ist mein Maß an Loyalität doch sehr beschränkt.
Ja, und auch damit passt Anna in das Bild der selbstbewussten Gen Z. Anna sieht, dass ältere Generationen aus Loyalität zu ihren Arbeitgebern bereit sind, ihre eigene Gesundheit aufs Spiel zu stellen. Sie ist dazu nicht bereit.
Ich glaube, was mich und ältere Generationen unterscheidet, sehe ich ganz häufig bei mir am Küchentisch, beispielsweise bei meiner Mutter. Wenn meine Mutter krank ist, dann braucht es super viel, damit sie sich endlich mal krank schreiben lässt, weil sie sich ihrer Verpflichtungen auf der Arbeit bewusst ist, was ja auch super lobenswert ist. Aber dann merke ich dann schon, dass wir teilweise sehr andere Ansichten haben.
Da hat sich bei uns wahrscheinlich schon ein bisschen was verändert im Vergleich zu unseren Eltern. Anna Morse hat uns auch gesagt, was sie grundsätzlich von der Debatte um die angeblich faule Generation Z hält. Für sie gilt, lieber stabil als viel.
Ich denke, meine Generation wird sehr häufig missverstanden, weil es geht uns weniger darum, einem Arbeitgeber zu schaden, als unsere eigenen Ressourcen zu schützen. Ein Aufstiegsversprechen in dem Sinne gibt es nicht mehr. Und dementsprechend, finde ich, ist unsere Perspektive, nämlich das zu schützen, was wir gerade haben, persönliche Gesundheit, Freundschaften, Familie und die Beziehungen dahingehend, ist deutlich verständlicher, wenn man sich klar macht, aus welcher Perspektive wir diese gesamte Debatte gerade verfolgen. Und wenn das nicht gegeben ist und man sich das einmal vergegenwärtigt, glaube ich, könnten viele Boomer eher nachvollziehen, warum wir uns so auf dem Arbeitsmarkt verhalten und warum wir auch solche Forderungen stellen, die wir eben stellen.
Anna sagt, das Leistungsprinzip sei für junge Leute schlichtweg nicht mehr gültig. Träume, wie der vom Eigenheim zum Beispiel, seien nur mit Fleiß schwerer zu verdienen.
Ja, und was hinter diesem Gefühl steckt und wie berechtigt das auch ist, damit beschäftigen wir uns übrigens in der nächsten Folge, dann zum Thema Wohnen. Anna sagt aber auch, dass die Forderungen junger Menschen gar nicht so egoistisch seien. Sie fragt sich, warum die Gen Z den Arbeitgebern entgegenkommen muss. Egoismus sieht sie vor allem auf der anderen Seite, weil Chefs sich häufig sträuben würden, ihren Angestellten bessere Bedingungen zu bieten.
Ich finde diese Ansicht, dass die Gen Z per se egoistischer an Themen rangeht, immer sehr witzig, weil ich finde, es wird dann immer ausgewogen, wer ist denn jetzt egoistischer, die Arbeitnehmergeneration Gen Z oder die Arbeitnehmergeneration Boomer. Ich würde eher die Frage stellen, wer ist denn egoistischer, die Arbeitnehmer oder die Arbeitgeber? Ist es nicht von einem Arbeitgeber furchtbar egoistisch zu sagen, ich stelle das Wohl meiner Mitarbeitenden jetzt unter meinen beruflichen Erfolg, entweder den beruflichen Erfolg oder den Erfolg der Firma. Also die Frage würde ich viel eher stellen, wo da Prioritäten auch seitens der Arbeitgeber gelagert sind.
Ja, also wäre ich jetzt ein 60-Jähriger, der sich sein Leben lang abgerackert hat und immer wieder vom Arbeitgeber zurückstecken musste, dann wäre mein Beißreflex darauf jetzt schon irgendwie zu sagen, und genau das ist Faulheit. Die deutsche Volkswirtschaft ist nicht irgendwie eine der größten der Welt geworden. Da haben Generationen für malocht. Wir alle müssen da durch. Wieso soll's euch also jetzt anders gehen?
Mhm. Ja, und deshalb wollten wir da auch nochmal mit einem Experten drüber reden. Klaus Horemann ist einer der bekanntesten Jugendforscher Deutschlands und arbeitet an der Hertie School in Berlin. Für ihn hat diese Einstellung nichts mit einer ganz neuen Faulheit oder fehlender Leistungsbereitschaft zu tun. Im Gegenteil. Horemann hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit anderen Autoren eine Studie rausgebracht mit dem Titel Jugend in Deutschland. Dort haben 62% der Befragten 14- bis 29-Jährigen angegeben, auch dann weiter voll arbeiten zu wollen, wenn sie ein Erbe bekommen würden, das bis an ihr Lebensende reicht.
Ja, das Interessante ist aber, in der Altersgruppe der Millennials würden nur 46% weiterhin voll arbeiten. Und auch bei den Babyboomern sieht es ein bisschen anders aus, auch da wären es nur 55%. Horemann sagt, junge Leute wollen nur mehr für ihre Leistung. Und das aus gutem Grund.
Die Unterschiede zu den mittleren und älteren Generationen liegen ganz wesentlich in dieser Marktmacht. Nämlich in der Tatsache, dass die jungen Leute spüren, sie werden gebraucht. Die Unternehmen müssen auf sie zukommen. Das ist eine völlig historisch eine neue Konstellation. Wir hatten es zuletzt vielleicht mal in die 1980er, ja, bis in die 1980er Jahre hinein, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatten wir eine ähnliche Ausgangssituation. Nur es ist lange, lange her. Dazwischen lagen ganz schwierige Phasen. Jetzt gehen die großen Babyboomer-Jahrgänge, die an Kopfzahl fast doppelt so stark sind wie die jungen Generationen, die nachrücken, die gehen jetzt aus dem Beruf. möglich. Sie möchten nicht in die Falle gehen, die sie um sich herum bei Eltern, Großeltern, bei anderen Menschen sehen, im Arbeitsleben überfordert zu werden. Sie haben eine eingebaute Burnout-Sperre, sage ich immer so etwas spöttisch.
Eingebaute Burnout-Sperre, das ist ja wirklich ein super spannender Ausdruck. Aber wie wir gehört haben, sie können sich's erlauben, die zu haben. Zur neuen Marktmacht der Gen Z und jungen Arbeitnehmern mal ein paar Zahlen aus Baden-Württemberg.
Genau. Laut Statistischem Landesamt kamen in den letzten Babyboomer-Jahrgängen, also 1960 bis 1964, jedes Jahr mindestens 145.000 Kinder auf die Welt. Das sind auch die Menschen, die jetzt in Rente gehen. Dagegen gab es im Jahrgang 2006, der in diesem Jahr volljährig wird, nur 92.000 Neugeborene. Zwischen 2002 und 2014 knackte in Baden-Württemberg kein Jahrgang 100.000 Geburten.
Ja, das sind schon enorme Lücken, die da in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt gerissen werden. Und es hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, der erstmals seit Kriegsende vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt wird. Die Machtverhältnisse verschieben sich und die Generation Z ist sich über ihre besondere Position absolut bewusst.
Genau, und das resultiert laut Hurelmann also in den häufig genannten Anforderungen. Viel gehört haben wir ja bis jetzt von der Work-Life-Balance. Die ist aber in vielen Studien gar nicht mehr die Nummer 1 für junge Leute bei der Jobsuche. Der Gen Z ist vor allem das Gehalt wichtig.
Ja, Hurelmanns Studie sagt zum Beispiel, dass Geld mit 44% die Nummer 1 Motivation für Leute aus der Gen Z ist, arbeiten zu gehen. Bei Babyboomern sind es dagegen nur 36%.
Genauer gesagt geht es den jungen Leuten darum, dass sie sich finanziell keine Sorgen machen müssen. Das haben 75% der Befragten in einer Studie über die Gen Z vom Zukunftsinstitut und YouGov im Jahr 2022 angegeben. Für Klaus Hurelmann ist dieser Fokus ein entscheidender Unterschied zur älteren Generation.
Erst seit wenigen Jahren ist es so, dass materielle Aspekte für die jungen Leute einen so hohen Rang haben. Sie stehen teilweise an allererster Stelle, wenn gefragt wird, was ist dir das Wichtigste? Da stand jahrelang der Inhalt der Arbeit, die sinngebende Kraft der Arbeit, die persönliche Erfüllung und der Spaß am Arbeitsplatz an der ersten Stelle. Jetzt wissen junge Leute, was für eine ungeheure Bedeutung der finanzielle Rahmen für die Tätigkeit hat. Und jetzt betonen sie sehr stark die Frage, wie viel verdiene ich denn? Das, was ich heute verdienen kann durch abhängige Arbeit, also durch Lohn und Gehalt, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was meine eigenen Eltern und Großeltern verdienen konnten. Die konnten sich für ihr Gehalt, für ihren Lohn, wenn sie diszipliniert waren, eine Wohnung oder ein Haus sich kaufen. Das ist heute praktisch unmöglich. Und das spüren die jungen Leute.
Ja, und das ist ja auch genau das, was Anna Mors uns schon gesagt hat. Sie hat nicht das Gefühl, dass sie mit Fleiß und Arbeit noch dasselbe erreichen kann wie ihre Eltern. Und damit ist sie nicht allein. In Hurelmanns Studie geben 60% der 14- bis 29-Jährigen an, sich um den Wert ihrer Ersparnisse zu sorgen. Bei Babyboomern waren es nur 45%.
Gleichzeitig sagen übrigens auch 65% der Babyboomer, dass es früher leichter gewesen sei, sich Wohlstand aufzubauen. Den Eindruck haben also nicht nur junge Menschen.
Ja, und wie Klaus Hurelmann beschrieben hat, führt der Umstand bei vielen dazu, dass sie eben mehr darauf achten, keine Überstunden zu machen. Denn wenn Überstunden eben nicht zu krass viel mehr Wohlstand führen, weil alles so viel teurer geworden ist, wieso soll ich dann meine Freizeit opfern?
Diese Einstellung wird in der Debatte um die Arbeitseinstellung der Gen Z auch als Quiet Quitting beschrieben. Quiet Quitting meint eben diese fehlende Bereitschaft, die Extrameile zu gehen und mehr zu leisten, als eigentlich vertraglich vereinbart ist. Das komme dann angeblich einer stillen Kündigung gleich. Ja, also ehrlich gesagt habe ich diesem Begriff auch noch nie so wirklich was abgewinnen können. Auch Experte Klaus Hurelmann sieht den Begriff Quiet Quitting in der Debatte falsch genutzt.
Nein, es ist keine innere Kündigung. Es ist ein Herangehen an den Beruf mit dem Bewusstsein, dass man nur ein Leben hat und mit dem Corona-Bewusstsein im Gedächtnis, dass das eine Leben unter sehr, sehr anstrengenden gesundheitlichen, auch finanziellen Bedingungen stattfinden kann. Eine vielleicht für Ältere etwas sehr übertrieben erscheinende Schutzhaltung, die sie da aufgebaut haben.
Ja, und ich denke auch, dass Faulheit und Quiet Quitting so als einfache Beschreibungen herhalten müssen für Arbeitgeber zumindest sehr komplexes Problem. Denn wenn die Menschen einfach nur zu faul zum Arbeiten sind und nicht mehr genug leisten wollen, dann brauchen sie einfach wieder mehr Bock auf Arbeit. Damit zaubert man sich dann aber auch nicht plötzlich die Arbeitskräfte her, die jetzt einfach fehlen. In der Debatte wird der Begriff einfach oft genutzt, um Dienst nach Vorschrift zu beschreiben, beziehungsweise Leute, die eigene Grenzen ziehen, wie weit etwa Überstunden gehen dürfen.
Und das ist auch etwas, das tatsächlich nicht nur von Seite der Arbeitnehmer kommt. Ich habe auch schon von Arbeitgebern gehört, dass man nicht so viele Überstunden machen soll, beziehungsweise darauf achten soll, diese auch wieder abzubauen. Weil überlastete Arbeitnehmer sind ja im Endeffekt auch keine besseren Arbeitnehmer.
Ja, und auch Personalerin Sandra Kessler stellt fest, dass junge Leute stärker Grenzen ziehen, vor allem was ihre Gesundheit angeht. Sie lebt in Immenstadt am Bodensee und ist aktuell Personalchefin bei einem Unternehmen in der Elektronikbranche im Kreis Konstanz. In ihrer Karriere hat sie bei verschiedenen Unternehmen etwa 600 Vorstellungsgespräche geführt. Sandra Kessler sieht es vor allem positiv, dass die Gen Z genau weiß, wo sie ihre Grenzen zieht.
Aber ich glaube, dass die letztendlich gesünder mit sich selbst umgehen. Ja? Die sagen, ich verausgabe mich nicht, dass ich in den Burnout laufe, weil ich habe es bei meinen Eltern gesehen. Dadurch, dass sie viel mehr mitkriegen, wissen sie auch selber vielleicht, wie sie sich schützen können. Und machen dann auch eine Grenze, die aus meiner Sicht auch echt gesund ist. Ja? So, und wenn ich jetzt eine junge Generation habe, die weiß, sie muss bis 70 arbeiten, das ist ein ganz schönes Stück, da muss ich auch leistungsfähig bleiben bis dahin. Ja, und man muss ja auch damit deinen Ressourcen einfach haushalten, um überhaupt dahin zu kommen.
Und dass die Generation Z selbstbewusst für ihre Bedürfnisse im Büro einsteht, hat für Sandra Kessler auch nichts mit Faulheit zu tun.
Ich weiß nicht, ob heutzutage diesen Randerscheinungen auch wahnsinnig viel Raum gegeben wird in der Stimme, ne, auf Social Media und so weiter. Jeder kann da was posten, kann sich entäußern. Und wenn ich immer wieder so diese Nachrichten reinbringe, die Gen Z ist faul und die ist so und so, irgendwann glaubt das Publikum das natürlich auch, ja. Und ich möchte schon auch eine Lanze für die jungen Leute brechen. Die sind wichtig, die wollen auch.
Okay, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gehört, dass die Gen Z ja doch nicht so faul ist. Aber wo genau liegt denn der Kern des Konflikts? Warum ist die Generation Z mit ihren neuen Ansichten auf das Arbeiten so ein rotes Tuch für viele? Das liegt laut Klaus Hurelmann eben an ihrer neuen Machtposition auf dem Markt. Dass sie selbst als Berufseinsteiger schon viele Dinge von Arbeitgeber fordern, von denen ältere Arbeitnehmer auch nach Jahrzehnten Erfahrung nicht zu träumen wagen.
Und viele in den mittleren und in den älteren Altersgruppen, in den höheren Altersgruppen, die in den Unternehmen sind, sehen neidisch, wie es den jungen Leuten gelingt, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig, nehmen wir mal die Punkte, ein gutes Betriebsklima ist und eine persönliche Ansprache am Arbeitsplatz und eine regelmäßige Rückmeldung, ein Feedback, dass man immer weiß, wo man genau steht und Angebote für die eigene persönliche Fortbildung und eine Berücksichtigung des Privatlebens neben dem Berufsleben. Vielleicht kann man das, diesen Punkt auch noch mal ein bisschen hervorheben. Das ist schon auffällig, dass junge Leute heute den Eindruck haben, das Berufsleben steht nicht über dem Privatleben. Da sind Nuanceverschiebungen eingetreten, vor allem zu der Babyboomer-Generation.
Also ein großer Unterschied ist dann zwischen den Generationen doch der Stellenwert der Arbeit. Der Job muss jetzt ins Leben passen, nicht mehr das Leben sich um die Arbeit biegen. Rein inhaltlich, sagt Hurelmann auch, existiert aber gar kein Generationenkonflikt. Was die Jungen fordern, das wollen die Älteren auch.
Die inhaltlichen Forderungen, mit denen die jungen Leute kommen, die unterscheiden sich gar nicht so stark. Da gibt es Nuancen, ja. Zu diesen Nuancen gehört das, was ich schon ansprach. Die Beachtung der eigenen Gesundheit durch die jungen Leute wird höher gehandelt. Die Unterschiede sind aber auch nicht riesengroß. Also der Hauptunterschied liegt gar nicht so sehr, wie oft vermutet wird, in der Art und Weise, wie junge Leute den Beruf ausüben wollen. Mit welchen Vorstellungen, welchen Wünschen, welchen Erwartungen sie an den Beruf herantreten, sondern er liegt darin, dass es ihnen wegen der Arbeitsmarktsituation heute möglich ist, ihre Wünsche auszusprechen. Es ist kein Generationenkampf am Arbeitsmarkt, sondern es ist so, dass die junge Generation, die unter 25-Jährigen, man kann fast schon auch sagen, die unter 30-Jährigen, Punkte an den Arbeitsplatz, Erwartungen an den Arbeitsplatz artikulieren, die von einer ausgeruhten Haltung, von einer ausgeruhten Balance zwischen Beruf und Privatleben ausgehen. Das ist etwas, was neidisch von den anderen im Berufsleben, von den älteren Menschen im Berufsleben beobachtet wird. Sie hätten das auch gerne und sie sehen, die Jungen können es durchsetzen.
Und diese nur kleinen inhaltlichen Verschiebungen zeigen ja auch die Studien, vor allem beim zentralen Punkt Work-Life-Balance. Zum Beispiel in der Sendjob-Studie aus dem Jahr 2021, die wir vorhin auch schon hatten, gaben 83% der Generation Z an, dass es ihnen wichtig ist, ihre Arbeitszeit selbst einteilen zu können.
Ja, und diese nur kleinen inhaltlichen Unterschiede zeigen auch die Studien, vor allem eben beim zentralen Punkt Work-Life-Balance. In Hurlmanns Studie geben dabei 87% der Gen Z an, dass die Work-Life-Balance für sie ein wichtiger Faktor wäre. Bei den Babyboomern sind es 78%.
Ja, das sind weniger, aber eben immer noch auf sehr hohem Niveau. Auch beim Thema 4-Tage-Woche sind die Unterschiede nicht groß. Mit 27% sehen nur wenige in der Gen Z die kürzere Woche als Faktor bei einem möglichen Arbeitgeberwechsel. Bei Babyboomern sind es mit 24% unwesentlich weniger. Dennoch zeigt sich, die jüngsten Arbeitnehmer definieren sich im Vergleich zu älteren Generationen weniger über ihren Job. Wenn sich die Bedürfnisse zwischen den Generationen an die Arbeit eigentlich gar nicht so unterscheiden, dann lass uns jetzt mal überlegen, was wir jetzt eigentlich so mitgenommen haben aus dieser Podcast-Folge und auch aus unserer langen Recherche. Vielleicht können wir mal versuchen, so ein Fazit für uns zu ziehen.
Vor allem haben unsere Gespräche gezeigt, liegt die Besonderheit der Gen Z darin, wie selbstbewusst sie für ihre Bedürfnisse einsteht und vor Arbeitgebern klare Grenzen zieht.
Genau, und das können sie ja auch als erste Generation seit dem Zweiten Weltkrieg tun, weil ihre Arbeitskraft durch den Fachkräftemangel eben hoch begehrt geworden ist. Arbeitgeber streiten sich nun um die Arbeitnehmer und nicht mehr umgekehrt. Und dass Berufseinsteiger direkt so stark für ihre Interessen einstehen und damit sogar auch Erfolg haben, kommt natürlich nicht bei allen in der Arbeitswelt gut an.
Aber was heißt das nun? Wie geht's da jetzt weiter? Keifen wir uns weiter alle gegenseitig an? Oder kann die Generation Z mit all ihren guten Voraussetzungen den Arbeitsmarkt auch für alle revolutionieren?
Ja, gute Frage. Also Klaus Hurlmann hat uns im Gespräch verraten, dass er daran glaubt. Für ihn könnte die Gen Z eine Hebelwirkung im Berufsleben entwickeln, wie sie es auch im Klimadiskurs geschafft hat. Obwohl das aber auch gar nicht ihre Absicht ist. Also er hält sie eher für Pragmatiker, die ihren Antrieb aus ihren persönlichen Erfahrungen ziehen.
Ja, wir haben heute aber nicht nur gelernt, dass die Gen Z selbstbewusster gegenüber Arbeitgebern auftritt, sondern auch, warum sie das tut. Es steckt eben nicht Faulheit hinter der neuen Auffassung, dass die Arbeit in das Leben passen muss, sondern dass vielen jungen Leuten, ähnlich wie Anna Moors, das Versprechen, durch Arbeit aufsteigen zu können, nicht mehr so gegeben erscheint, wie es vielleicht noch bei ihren Eltern der Fall war.
Mhm. Ja, viele glauben, dass sich Schuften nicht mehr richtig auszahlt. Wir haben auch gelernt, dass junge Leute Arbeit weniger als Mittel ansehen, um Ziele zu erreichen, sondern vielmehr als finanziellen Schutzschirm. Das hat dann wiederum auch Auswirkungen auf die Lebensziele der Gen Z. Zum Beispiel den Traum vom Eigenheim.
Ja, für viele unserer Eltern war es noch ein fester Bestandteil der Lebensplanung. Für die meisten jungen Leute sind die eigenen vier Wände in weite Ferne gerückt. Können wir uns das eigene Haus eigentlich noch leisten? Wollen wir das überhaupt noch? Damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge.
Genau, und damit sind wir jetzt tatsächlich auch am Ende der ersten Folge unseres Podcasts Generation Fragezeichen angelangt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sebastian Ritter, der die Folge ja mit uns geschrieben hat. Wenn ihr mehr zum Podcast erfahren wollt, schaut gerne auf südkurier.de vorbei oder folgt uns auf Facebook, Instagram und TikTok. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.